Oldie nicht zu alt für euch. Das finde ich echt cool. Und dass ihr mich mit hineingenommen habt in euer fröhliches Singen. Das hat mich echt wieder vom Hocker gehauen. Wenn in der Auflistung, habe ich schon ein bisschen reingeschnuppert, dann werde ich den Streifzug meines Lebens euch mit hineinnehmen und fange hier mit dem Säuglingsalter an. Aber damit fängt es ja eigentlich gar nicht an. Ne? Und wer weiß etwas aus der embryonalen Zeit eures Lebens? Null, ne? Tunnelblick, die 9 Monate. Waren aber in sich spannend. Wir haben eben das schöne Lied gesungen von Fritz von Bodeschinken und gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Hat eine besondere Bewandtnis mit mir, denn 9 Jahre habe ich in der Diakonie in Bethel gearbeitet und Fritz von Bodeschwink war der Anstaltsleiter seiner Zeit, auch während der Zeit des Nationalsozialismus. Und er, als er Embryo war, und das in seiner Lebensbiografie, seine Mutter intensiver gebetet hat für den Kleinen, den sie erwartete, intensiver als bei den anderen. Ja, da waren ja 8 Kinder in der Family und der Jüngste war Fritz von Bodeschwink. Das ist positiv. Das kann man auch sicher in einem Familienalbum festhalten. Aber was anderes. Vorhin hatte ich noch angerufen, in Erzgebirge eine Gerda Mattes, eine alte Frau. Und als ich dann mal im Erzgebirge bei einer Seniorenfreizeit war und da hatte ich das Thema, den Abend über die Enkel des Atheismus, über die Straßenkinder heute in der ehemaligen Sowjetunion. Was da los war, wisst ihr wohl aus dem Geschichtsunterricht, schätze ich mal, wenn man da nicht gepennt hat, wisst ihr, dass voriges Jahrhundert auch der Sowjetunion unter dem Kommunismus stand mit allen Attributen, wie sich das ausgewirkt hat auf die Beziehung Ehre Vater und Mutter. Wenn ihr mit einverstanden seid, das könnt ihr mal mit euren grauen Zellen mal durchrecherchieren, ob wir dann morgen Nachmittag, hatte ich ja vorgehabt, die Präsentation Christus den Moslems in Zentralasien, oder, ich habe beides dabei, oder verfolgt, aber nicht verlassen, da kommt der ganze Spannungsbogen, Verfolgung bis heute dieses Gebot noch eher zum Tragen. Beides habe ich dabei, könnte man überlegen. Wenn ich auf Gerda Mattes zurückkomme, sie liegt jetzt schwer krank, sie hat damals gesagt, ich möchte in meinen alten Tagen etwas für die Kinder tun, für die Straßenkinder. Kleine Kreuzchen. Das Wort vom Kreuz ist ihr roter Faden. Morgen Vormittag nehme ich euch tiefer mit hinein. Aber heute, selbst im hohen Alter, wo sie sagte, ich kann nicht mehr die Kreuzchen machen, aber ich sagte, wo ich bin, und dann sagte ich, ich bete für sie, dass die jungen Leute, die sie vor sich haben, das Kreuz begreifen. Und dann haben wir eine Beterin. Und was sie damals schon sagte, heute wieder am Telefon, eigentlich hätte ich gar nicht auf die Welt kommen dürfen, denn mein Vater hat mich gehasst und ich wurde schon als Embryo geschlagen. Sowas schreibt keine Mutter und kein Vater in einem Familienalbum. Dass das Kind gehasst war, geschlagen war in einer sehr brutalen Weise. Ich kriegte das nicht auf die Reihe und habe vor ein paar Wochen mal einen Arzt gefragt. Sagen Sie mal, ist das möglich, denn dass man, dass sich da etwas im Unterbewusstsein festsetzt, dass sich dann in einer Depression, Traurigkeit bis ins Alter hinein man nicht vergessen kann, sagte, das gibt's. War ich überrascht. Konnte ich auch die alte Frau verstehen und gab ihr auch heute am Telefon erstmal meinen Dank, dass sie für uns beten und wünschte ihr ein gesegnetes Auferstehungsfest. Damit es dir gut geht Und dein Leben haben wir ja, habt ihr sicher schon heute Vormittag oder gestern Abend, dieses Gebot, Ehre Vater und Mutter, 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 12, analog dazu im Epheserbrief, Kapitel 6, 1 bis 3. Aber das habt ihr schon, das habe ich gesehen, das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Ist euch etwas aufgefallen? Dieses Gebot findet ihr in eurer Bibel. Wer ist der Autor der Bibel und wer ist der Autor dieses Gebotes? Ja? Gott selbst. Und so wie wir es lesen, heilige Männer Gottes haben geschrieben, getrieben durch den Heiligen Geist. Gibt es etwas in der Heiligen Schrift, das kein Mensch geschrieben hat? Die 10 Gebote. Hat kein Mensch geschrieben. Gott, der Vater selbst, mit eigener Hand, in steinernen Tafeln. Müsst ihr mal im Kontext nachlesen, 2. Buch Mose, ist höchst spannend. Und Gott, der Herr, hat das 2-mal geschrieben. Gott, der Herr, ist ja vollkommen, perfekt. Also wenn ich aus meiner Schulzeit mich erinnere, wenn ich etwas 2-mal schreiben musste, waren so erbärmliche viele Fehler drin, dass ich dann nochmal schreiben musste. Müsste man nachlesen, höchst spannend. Gott selbst schrieb in steinernen Tafeln die 10 Gebote. Mose, bepackt vom Berge Sinai, kommt herunter mit den steinernen Tafeln unterm Arm oder hat einen Rucksack, das lässt die Bibel auch offen, kann man in der Ewigkeit ihn mal interviewen. Na mal, wie ist es dir ergangen? Der Abstieg ist ja nicht so ganz ohne. Aber am Fuße des Berges zerdepperte er die steinernen Tafeln, weil sein Zorn durchbrannte oder die Sicherung durchgebrannt war und das Volk Gottes tanzte um das goldene Kalb. Und dann rastete er aus. Und Gott, Herr, ließ es nicht zu. Meine Gebote, die ich selbst geschrieben habe, die lasse ich nicht untergehen. Die sollen der Menschheit. Und die ganzen Gebote gehören der ganzen Menschheit, nicht nur den Gläubigen. Und dann mussten sie nochmal geschrieben werden. Aber dieses Mal hat Gott es nicht erlaubt, jetzt Mose schreibt aus seinem Gedächtnis dann die 10 Gebote auf. Es hätte ja sein können, dass ihm Fehler unterlaufen wäre. Das erlaubte Gott nicht, aber die steinernen Tafeln musste er jetzt schön mit Hammer und Meißel selber basteln. Und als die Tafeln fertig waren, dann nahm er sie wieder hoch auf den Berg Sinai und Gott schrieb sie hinein. Und damit merken wir, dass die Gebote Gottes eine unwahrscheinliche Bedeutung haben für unser Leben. Und in diesem Zusammenhang, dieses Gebot Ehre Vater und Mutter, in welchem Zusammenhang das steht. So, genauso geht es mir, wie euch auch, aus meiner embryonalen Zeit weiß ich null. Und es war auf jeden Fall die Nachkriegszeit. Meine Papa und Mama waren Flüchtlinge. Mein Vater war Soldat im Münsterland, an Emstetten. Wer mal auf der Landkarte, der Deutschlandkarte, der Ems entlang von Emden, Leer, Badenburg bis ins Münsterland, kommt hier auf die Stadt Emstetten. Da komme ich her. Meine Mutter ist Wienerin und für eine echte Wienerin und für einen echten Münsterländer meines Vaters bin ich auch im strengen katholischen Elternhaus aufgewachsen. Von daher war mein Säuglingsalter von der Nachkriegszeit geprägt. Und ich war noch nicht mal ein Jahr alt, erwischte mich eine so schwere, todbringende Krankheit, dass es ging um Leben und Tod. Was hat mein Papa da geleistet? Nach der Blutgruppe gab es sonst keine. Es gab mit den Bluttransfusionen noch keine, war alles noch nicht so weit, weil mein Vater die gleiche Blutgruppe hatte wie ich. Durch Bluttransfusion wurde mein Leben gerettet. Das weiß ich von der Erzählung von meinem Papa und Mama. War natürlich die Kindheit die Jugendzeit, die Reifezeit, dann durchgängig hier geprägt. Ob es mit meiner Mama zu den Marienandachten ging, ob es dann in die Messe ging, Kommunionunterricht, alles das war turnusmäßig, Schritt für Schritt, selbstverständlich. Auch selbst zu Hause in den Marienmonaten, Mai und Oktober, Rosenkranzgebete, das gehörte zum normalen Ablauf in unserer Familie. Und als dann nach meiner Firmung, Anfang der 60er Jahre, 62, dann packte mich eine solche Begeisterung für die Kirche, für den Papst, für Maria, für die Heiligen, dass ich mich so intensiv hineinsteigerte. Da könnt ihr darüber denken, wie ihr wollt. Auf jeden Fall war das so. In eurem Alter lief da einiges ab. Dass dann der katholische Pfarrer in meiner Heimatstadt auf mich zukam, könntest du die katholische Jugendarbeit übernehmen. Das war 1965. Da habe ich gerne zugestimmt. Fuhr mit den jungen Leuten hin in Exerzitien, auf Wallfahrten, Fronleichnamsprozessionen, da müssen wir rein vertiefen, was das alles bedeutet. Kann ich auch gerne in der Pause noch mehr ausfragen, was das bedeutet. Also da wurden die Straßen umsäumt, mit geschmückt, mit Blumen, Girlanden und an den vier Himmelsrichtungen Altäre aufgestellt mit Marienbildern und immer der Priester mit der Oblate in der Monstranz zog daher und ich mit den jungen Leuten, wer nun mit wollte, habe ich sie mitgezogen, ich mit der Fahne voran, aus Überzeugung, jetzt Maria Anbetung zu geben, in den vier Himmelsrichtungen, damit alle, und darum Fronleichnamsprozession kommt von dem Denken her, der veränderte Oblade, der Leichnam Christi in der Monstranz, wird durch die Gegend getragen, um dann die Bevölkerung zu segnen. Und darin lag Motivation und schon ein für mich bedeutend damals. Wenn wir eben, das hat mich so fasziniert, dieses Lied habe ich ja noch nie gesungen, aber war so begeistert, ich habe dich nicht gesucht, aber du umso mehr. Ja, wenn das mal wieder noch erinnert an dieses Lied, finde ich so fein. Ich habe meinen Herrn nicht gesucht. Für mich schien die Welt in Ordnung zu sein. Aber dann fing unser Herr an. Der Ablauf in meinem Elternhaus war natürlich den Umständen entsprechend und meine Papa und Mama waren auch dann sehr erfreut, dass ich so engagiert mich in der Kirche engagiere. Kann man auch gut nachvollziehen. Aber dann spielte sich etwas ab, das etwas hineinbrach. Der nach mir suchende Heiland, der damit nicht einverstanden war, dass der Platz, der nur Christus gehört, von Maria verdrängt wird, nach katholischer Lehre, um einen Abend zu halten, muss ich viel mehr in Einzelheiten gehen, heißt das, die Transsubstantiationslehre mit der Verwandlung der Oblate und die Heilsmittlerschaft Marias. Maria ist nicht nur Gottesmutter, auch Heilsbringerin und da Maria Himmelfahrt und alle diese Dinge, die dazugehören und Unfehlbarkeit des Papstes. Von da war ich überzeugt und Christus ließ es nicht zu, dass ich hier ein anderes Denkmuster hatte, als er eigentlich ihm zusteht. Der für uns am Kreuz gestorben ist und der also zwischen Himmel und Erde war. Und das erste Gebet unseres Herrn am Kreuz lautete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zu begreifen, hey, da bist du ja mit gemeint. Und da fing die Phase an, dass plötzlich etwas hineinbrach, was ich nicht ahnen konnte. Mein ältester Bruder wurde plötzlich rheumakrank, invalide, Studium abbrechen. Mein Vater hatte Hirnverletzung vom Zweiten Weltkrieg und dann kam er auch nach Wien, er hatte meine Mutti kennengelernt, sind sie dann auch aus Wien geflüchtet nach dem Krieg, weil Wien von den Russen besetzt war, ist wieder eine Geschichte für sich. Darum sagte ich, meine Eltern waren Flüchtlinge. Aber dann wurde meine Mutti plötzlich querschnittsgelähmt innerhalb von 2 Wochen. Und da war natürlich der Bär los. Da vergesse ich heute den Tag nicht, wo mein Vater eines Tages umstürzt wie ein Baum in der Küche. Ich erlebe den ersten epileptischen Anfall in meinem Leben. Ich stehe hilflos daneben, begreife die Welt nicht mehr, was ist jetzt kaputt. Und als mein Vater zu sich kommt, sagt er, Robert, und ich war der Zweitälteste, könntest du den Haushalt übernehmen? Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und dann waren die Jahre 69, 70 schon recht stürmisch. Für mich hieß es, und die 10 Gebote, auch für euch als jungen Katholiken, waren obere Stelle. Das muss man alle anerkennend sagen, mit auswendig lernen und halten. Für mich war das 4. Gebot dann auch ganz praktisch die Herausforderung, hier meinem Papa beizustehen, weil kein Arzt helfen konnte, ob in Osnabrück oder Münster, in welchen Krankenhäuser auch meine Mama hinkam, keiner mehr helfen konnte. Und als schließlich meine Mama nach Hause kam, kam häusliche Pflege dazu. Da war schon einiges los. Und das war mir nicht, war überhaupt nie langweilig geworden in meinem Leben, kann ich nur sagen. Das war schon rein praktisch sehr spannend. Mein eigenes Studium, die katholische Jugendarbeit und die häusliche Pflege, was mich dann umtrieb, bist du jetzt der Nächste, den es treffen kann. Und dann fing ich an zu fragen. Der suchende Heiland war jetzt in den Nachtstunden, wo ich nicht mehr pennen konnte, der Eingriff in mein Leben. Und da möchte ich einfach ein paar Highlights, wie wir sie im Römerbrief finden, hier weitergeben, was mir damals wie Schuppen von den Augen fiel. In Römer 3, Verse 10 bis 12. Römer 3, 10 bis 12. Und Römer 4, 5 bis 7. So, wer es hat, liest es bitte. Römer 3, 10 bis 12.
Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen.
Danke. Alle. Hey, da gibt es ja kein Schlupfloch, dass ich mich da rausstehlen kann. Hab mich doch abgestrampelt, hab ich mich doch gemüht nach dem Gebot, meinem Vater beizustehen. Alle. Da blieb nichts übrig. Erschütternd für mich. Gilt das dann auch oft? Nicht nur für mich, für den Papst, für die Heiligen. Römer 4, 5 bis 7.
Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind.
Danke. Die ganzen weiteren Verse sind alleine eine ganze Freizeit für sich. Höchst spannend. Kapitel 6, 22, 23. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, das Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Golgatha, das Kreuz. Und da fiel mir etwas auf. Das ist für dich geschehen. Für deine Schuld. Und da revolutionierte das in meinem Leben. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen in den Nachtstunden. Das war im Herbst 1970, das Heil in Christus. Was ich in diesem Intensiven, als der Herr mich ansprach und ans Suchen kam, dann die vier Evangelien mal durchzulesen und das Lebensgeheimnis unseres Herrn. Ich habe da so kleine Traktate ausliegen, dürft ihr mitnehmen. Christus, der Unvergleichliche. Wer ist Christus? Der ewige Gottessohn, arm, bettelarm auf die Welt gekommen, und ich bin mir ganz sicher, keiner von euch ist so arm auf die Welt gekommen wie unser Herr. Von einer Jungfrau geboren, was kein Wissenschaftler ergründen kann. Was Jesus in seinen Personen Geheimnis getan hat, ging mir damit immer Schritt für Schritt auf. Er wuchs im Verborgenen auf. Seine Eltern, seine Mutter und Pflegevater hatten keine hohe Position, keinen Einfluss. Und doch versetzte er schon die Gelehrten in Bewunderung als 12-jähriger Knabe. Schon als Säugling war er der Horror des damaligen Königs, dass er seinen Soldaten ausschickte, um diesen umzubringen. Der Messias sollte nicht leben. Und für mich gehört das auf den spannenden Fragenkatalog, der immer länger wird, je älter ich werde. Herr Maria, sag mal, wie hast du das denn gepackt? Mit dem Säugling auf den Arm. Vielleicht seid ihr dann ja geflüchtet bis nach Ägypten. Dann müsste man einen Finger auf der Landkarte, sind 200 Kilometer. Das ist ja nicht so ganz einfach. Und arm wuchs unser Herr auf. Welch eine Größe in seiner Persönlichkeit. Er gebot den Naturgewalten auf den See Genezareth und sie gehorchten ihm. Er stand vor dem Grab von Lazarus. Drei Worte genügten. Lazarus, komm heraus. Und er war schon am Verwesen. Er stank ja schon. Das war nach biologischen Gesetzen schon der Verwesungsprozess. Die Moleküle verflüchteten sich und darum auch der Gestank. Und so waren sie mit dem Wind schon, wer weiß, über Jerusalem oder sonst wo. Direkter Befehl an die Moleküle, zurück in den verwesenden Leib. Sein Herz fing an wieder an zu schlagen, sein Kreislauf kam in Gang, fing wieder an zu atmen, und ihr könnt es dann nachlesen im Johannesevangelium. Er kam lebend aus dem Grab heraus. Das machtvolle Wort unseres Herrn. Das machtvolle Wort unseres Herrn konnte dein und mein Schuldproblem nicht lösen. Und das ging mir auch da, wie Schuppen von den Augen. Das Schuldproblem kostete ihm das Leben. Denkt mal am Karfreitag drüber nach. Er hat sich nie hingesetzt und ein Lied geschrieben. Und doch könnten alle Komponisten es nicht schaffen, so viel Lieder, die ihn zum Thema haben, zu Und er hat niemals eine Schule gegründet. Und doch keine Universität der Welt könnte sich rühmen, so viele Schüler angezogen zu haben wie er. Er hat niemals Medizin studiert oder eine ärztliche Praxis ausgeübt oder eine Klinik geleitet. Und wer könnte die durch Leiden zerbrochenen Menschenherzen aufzählen, welche seit Hunderten von Jahren bei ihm Heilung gefunden haben? Er hat niemals eine Armee befehligt. Er hat weder einen Sohn angeworben, noch eine Waffe gehandhabt, und doch hat kein Befehlshaber der Welt jemals mehr Freiwillige um sich geschart. Und in der ganzen Welt haben Rebellen die Waffen ihres Aufstandes niedergelegt und ihrem Willen dem Seinen untergeordnet, ohne Zwang, ohne Gewalt, allein durch die Waffe der Sanftmut. Er vertauschte sein königliches Purpurgewand gegen die Kleidung eines einfachen Handwerkers. Er war reich und aus Liebe zu uns machte er sich arm. Wie arm? Fragt doch Maria danach, die Hirten, die Weisen aus dem Morgenlande. Und fragt mal die, die unter dem Kreuz dabei waren, wo man ihm restlos auch den letzten Fetzen Kleidung weggenommen hat. So war die Realität auf Golgatha. Und das war die Revolution in meinem Leben. Im Jahre 71 danach waren die Wegführungen und die Weichenstellungen dann in die Diakonie nach Bethel, wo das Lebenszeugnis von Pastor Fritz von Bodelschwingh, vermittelt durch meinen geistlichen Vater Helmut Frey, der damals mein Lehrer war, mitgegeben wurde. Und Helmut Frey habe ich viel zu verdanken. Das Geheimnis der Reformation zu begreifen, auch wer ist Christus im Katholizismus, für mich war das alles noch Neuland und dem habe ich viel, sehr viel zu verdanken. Aber ihr könnt euch auch vorstellen, als sich immer mehr die Dinge entwickelten. In den Folgejahren, ich bin nach wie vor erst einmal in der katholischen Kirche geblieben, weil die jungen Leute mir ans Herz gewachsen waren und sie bedeuteten mir etwas. Also machte ich auch mal Bibelfreizeiten, ob nun in Ostfriesland oder an anderen Stellen in Deutschland, und dann brach etwas auf. Da wurden junge Leute in eurem Alter wach, wer ist Christus? Sie fingen an zu begreifen und zu fragen. Und die Beschwerden gingen dann nachhin zu den Priestern meiner Heimatstadt. Und die wurden immer nervöser. Aber mich rausschmeißen war nicht so ganz einfach, weil die Beziehung eigentlich zu gut war mit den jungen Leuten. Und das kriegten sie doch nicht auf die Reihe. Gingen die Beschwerden an den Bischof in Münster. Den müssen wir loswerden. Und dann fing eine Aktion an, weil sie merkten, die Priester, die jungen Leute gegen mich aufzuhetzen und einzuschüchtern, funktionierte nicht. Hat er mal versucht, das Leitungsteam gegen mich aufzuhetzen, und das spaltete sich genau auf die Hälfte. Oder das moderne Wort Mobbing, könnt ihr genauso viel mit anfangen, ist dasselbe im Grün. Da ging eine Aktion los und gute Freunde, mit denen wir manchmal wirklich tolle Sachen machten, schlugen um den Hass gegen mich. Und wie gehst du damit um? Das ist wieder ein Kapitel für sich. Auf jeden Fall war die Zeit schon sehr spannend. Und dann ging eine Aktion auf Anweisung des Bischofs, eine Unterschriftenaktion über die Eltern. Und weil die alle noch minderjährig waren, kam dann die Unterschriftenaktion in Gang, um mich loszuwerden. Und dann war natürlich das auch schon Stadtgespräch. Und jetzt versetzt euch in die Lage meines Vaters. Ehren, Vater und Mutter. Gab es natürlich heftige Diskussionen. Weil ich sehr bekannt war in unserer Stadt und von der Kanzel gegen mich gepredigt wurde. Und dann wusste jeder, was dieser Typ, was das für ein komischer Vogel ist. Und wenn dann natürlich Freunde meinem Vater sagten, hör mal, was ist aus deinem Sohn geworden? Der ist ein Ketzer. Den hätte man ja auch vor 400 Jahren auf dem Dorfplatz verbrannt. Und da haben die auch recht gehabt. Ist ja damals passiert. Was hast du versagt in der Erziehung? Warum kommt jetzt dein Junge nicht mehr zu den Marienandachten? Das ging schon an die Substanz. Und da gab es natürlich heftige Streitgespräche. Streitgespräche mit dem eigenen Vater. Zu der Zeit lebte meine Mama auch schon nicht mehr. Mein Vater hat dann wieder geheiratet. Aber nach Hause Streitgespräche. Und ich meinte, ich müsste doch mein Papa und seine zweite Frau Menschlich hat sie sich viel Mühe gegeben, und das ist ein Kapitel für sich, aber Streitgespräche führten immer zu einem ganz großen Dilemma. Weil ich da den Rat hatte von Helmut Frey, und der hat mir eingeschärft: Pass auf, achte und vergiss nicht dieses Gebot, ehre Vater und Mutter. Er ist und bleibt dein Vater. Und er wird sich durch dich nicht verändern. Eltern lassen sich am allerwenigsten etwas sagen vom eigenen Sohn oder eigener Tochter. Das müsst ihr euch auch hinter die Ohren schreiben. Von anderen schon eher. Und achte darauf, dass sie ihm Respekt erweist, denn das hat er verdient. Und ich bin bis heute dankbar, dass mein Papa mich nie vor die Tür gesetzt hat und das Elternhaus verboten hat. Das ist bei anderen passiert, aber bei mir nicht, weil er letzten Endes wusste, dass in diesen tragischen Jahren 69, 70 ihm so intensiv beigestanden habe. Auch wieder durch dieses Gebot. Aber jetzt bekam dieses Gebot plötzlich eine andere Verschiebung, auch meiner persönlichen Haltung. Dann habe ich das auch sehr ernst genommen, was Helmut Frey mir sagte. Aber einen Schlüssel hast du immer. Und da wird sich dein Vater nie drüber ärgern können, wenn du für deinen Vater betest. Und das habe ich dann auch gemacht. Jahr für Jahr. Und als ich ihm eines Tages meine Braut nach Hause brachte und sie vorstellte, hat er sie auch gleich am ersten Tag sofort ins Herz geschlossen. Und kam auch zur Hochzeit, war sehr beeindruckt. Und die Enkel taten das Übrige am Stressabbau zu meinem Vater. Aber dann wuchs langsam auch wieder eine menschliche Beziehung. Niemals dies Gebot aus dem Auge verlieren. Und als dann, das war glaube ich vor 22, 23 Jahren, er mir eines Tages sagte: Robert, kümmere dich doch bitte um deine jüngste Schwester, die geht zugrunde. Durch wechselnde Partnerschaften geriet sie in die Drogenszene, es war schon notwendig. Dann haben meine Frau Annie und ich uns um sie gekümmert, besucht und so weiter eingeladen. Und der Tag kam, stellt euch vor, wo sie sich vom Heiland finden ließ. Ne? Was wir eben gesungen haben. Ne? Nicht wir sind die Suchenden, sondern er. Und dann kommt ein Prozess in Gange, dass beides zusammenkommt. Meine jüngste Schwester bekehrte sich und die Veränderung in ihrer Persönlichkeitsstruktur war so offensichtlich, wenn ich dann nach Hause kam, mein Vater mich fragte: Robert, was glaubt ihr eigentlich? Und wer ist Jesus Christus für euch? Wenn ich dann versuchte zu erklären, ging es sofort wieder auf den Papst, Heiligen, Maria. Und dann wusste ich, jetzt kommt wieder Streit. Brach ich ab. Ich wollte keinen Streit mit meinem Vater. Und da vergingen wieder die Jahre. Und dann kam 21. Oktober 2010. Für mich ein Sternstunde dieser Tag, unvergesslich eingebrannt in meinem Gedächtnis, denn da war ich mit meinem zweitjüngsten Sohn bei ihm gewesen, zu der Zeit war er 92 Jahre alt, pflegebedürftig, aber noch geistig ganz da. Und dann fragt er dann des Abends, kamen wir ins Gespräch, und dann sage ich: Papa, weißt du was? Ich habe jetzt mein 40-jähriges Jubiläum, dass Christus mich fand. Und da wurde er sehr hellhörig. Halt, Robert, vor 40 Jahren, da lebte deine Mama noch. Ja, sage ich. Und weißt du noch, wie das war? Und wir beide miteinander rekonstruierten die ganze Tragödie in meinem Elternhaus. So kam es hell in Erinnerung, als ob es heute wäre. Und dann sagte mein Vater: Robert, unsere Familie hat schwere Tiefen mitgemacht. Sag ich, Papa, da hast du völlig recht. Und weißt du was noch? Sei mir nicht böse. Da zerbrach mein katholischer Glaube. Und das erste Mal in meinem Leben, dass es jetzt kein Streitgespräch entbrannte, sondern ich durfte es ihm vom Römerbrief erklären. Und dann sagt er, wenn das stimmt, dann war ja Martin Luther kein Ketzer. Nein, sage ich, der war kein Ketzer. Er hat recht gehabt. Dann bist du ja auf dem richtigen Weg, sagte er dann. Wenn du das von deinem eigenen Vater das erste Mal im Leben hörst, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter so. War ein tolles Geschenk. Und an dem Abend fragt er, betest du auch mit mir? Und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Für mich ein so großes Geschenk, dass ich darüber sehr dankbar bin. Bis heute. Obwohl mein Vater inzwischen schon verstorben ist, aber er durfte im Frieden heimgehen. Es war genau Silvester 2011. Und da rief meine jüngste Schwester an. Robert, komm ganz schnell nach Hause. Unser Papa liegt im Sterben. Und am Sterbebett ihm sagen zu dürfen, Papa, genug gekämpft, durchgedrungen daheim. Und wenn das zum Ziel kommt, Gott sei Dank. Ich komme hier, ich weiß nicht, in welcher Schnittstelle du bist mit deinen eigenen Eltern, mit deiner eigenen Persönlichkeitsstruktur und die Fragen, die dein Leben umtreibt. Wenn man dann junge Mädchen sagten beim Jugendkreis, Herr, was redest du für einen Schwachsinn, Ehre Vater und Mutter? Du hast doch keine Ahnung, wie gemein mein Vater mit mir umgegangen ist. Mag sein, dass du recht hast. Er muss natürlich immer sorgfältig prüfen, ob man nicht auch übertreibt. Auf jeden Fall, ich kann es nicht nachprüfen. Aber gibt es irgendwo eine Schnittstelle, wo man ab dem Zeitpunkt dies Gebot ausgehebelt ist? Darüber gehen wir morgen Vormittag hinein. Denn was das konkret heißt, das ist schon bedeutend. Hier gilt dieses Gebot für uns immer, zu jeder Situation. Und ich möchte abschließend eben uns, weil das Gebet des Glaubens für mich A und O war, im Verhältnis zu meiner Mutter, die ich bis zu ihrem Tode noch pflegen durfte und für mich auch ein ganz großes Geschenk. Manche haben Horror davor, einen Sterbenden zu begleiten. Ich habe da Sternstunden entdeckt. Bei meinem Vater war es wieder anders. Aber durchweg, wenn uns das in Stresssituationen hält und prägt, wenn das Wirklichkeit geworden ist, was wir eben gesungen haben. Nicht ich habe den Herrn gesucht, er hat gesucht. Er ist der Anfang des Suchenden und wir dann uns auf die Suche bringen lassen. Und das im Miteinander, es gehört zusammen. Die Suche des guten Hirten nach dem verlorenen Sünder. Und im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16 bis 18, möchte ich uns die Bedeutung des Gebetes, die mir persönlich, auch im Blick auf meinen Vater, so bedeutend geworden ist, hier wiedergeben. Aber eins muss ich euch auch offen sagen. Diese 40 Jahre in meinem Leben war nicht durchgängig problemlos. Ich hatte Zeiten, wo ich dachte, hat das noch Sinn? Wollte ich schon wirklich resignieren? Und ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Und hier steht in Jakobus 5, 16 bis 18. Wer wäre so nett und liest es uns vor? Ja. Bis 18.
Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Herr Himmel Regen und die, gab der Herr Himmel Regen und die Erde brachte ihr Frucht.
Wenn du Probleme hast mit deinem eigenen Vater, mit deiner Mutter und es dunkle Schatten in deiner Kindheit gibt, vielleicht auch heute noch, mag sein, hier ist der Schlüssel zu dem gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn, dessen Lebensbiografie ich eben geschnitten habe. Und das Gebet gilt an ihn, für eure Papa und Mama. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ärztlich ist. 3 Aspekte gehört da hinein. Das Gebet eines Gerechten. Wer ist gerecht? Gerecht ist keiner von uns. Wir sind allzumal Sünder, stehen wir im Römerbrief, um Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Keiner geht über diese Erde, der ohne Sünde ist. Und dann gibt es einen Spruch von Fritz von Bodelschwingh: Es gibt keinen, der über diese Erde geht, der den Gott nicht liebt. Gerecht geworden durch das Blut Christi in der Vergebung der Schuld, in der Versöhnung. Darin liegt das Wort Gerechtigkeit oder gerecht. Das zweite ist, vermag viel. Was ist viel? Wenn wir ein Problem haben, mein jüngster Sohn Johannes, als er 12 Jahre alt war, hatte ein dickes Problem gehabt, kam nach Hause: Papa, Mama, ich will nicht mehr zur Schule. Ja, was ist denn los, fragen wir ihn. Ja, ein Mitschüler, der ist schon 2-mal sitzen geblieben und natürlich ist er 2 Jahre älter als die anderen und der drangsaliert uns alle und mich am meisten. Das ist so ein Horror, ich will nicht mehr zur Schule. Und da sage ich: Johannes, weißt du was? Als ich so alt war wie du, ging es mir genauso dreckig in der Schule. Ich hatte einen Mitschüler, der hatte mich besonders immer in der Zielscheibe, mich permanent zu ärgern. Und eines Tages auf dem Schulhof sagte er: Heute geht's mal richtig los. Bisher war das alles nur ein Spiel. Unser Schulweg ging dann durch den Stadtpark. Das machen wir aber, dass ich dich verprügle, nicht auf dem Schulhof, dann könnten das ja die Lehrer sehen. Sondern das machen wir im Stadtpark. Und da kam einer, der Helmut Badenkamp, aus dem Hintergrund, stellt sich vor ihm: Was du hier vorhast, ist stinkgemein. Du weißt genau, der Robert ist nicht so stark wie du. Ich werde im Stadtpark gegen dich kämpfen. Und da waren alle still. Johannes fragt: Und wer hat den Kampf gewonnen? Der Helmut hat ihn gewonnen. Und so sage ich später, als ich groß war: Erkannte ich einen. Der himmlische Anwalt, Stellvertreter, so wie der Helmut stellvertretend für mich da gekämpft hat, so ist Christus dein Stellvertreter. Auch dein Stellvertreter, wenn du ihm dein Leben geschenkt hast, wie wir es eben besungen haben, dass er für uns eintritt. Für unseren Johannes war dies Problem viel. Jeder hat ein anderes Strickmuster. Etwas, was sehr bedeutend ist, ist viel. Und bei unserem Gott gibt es keine Schubladen, viel oder wenig. Das ist unbedeutend, was für uns so auf den Herzen brennt. Für uns viel, ist für ihn auch viel. Und das andere, das dritte, wenn es ernstlich ist. Das ernstzunehmendes Gebet heißt für mich aus meiner Lebenserfahrung: Nicht aufgeben. Warum haben wir kein Recht aufzugeben? Weil der Heiland nicht mit uns aufgibt. Stink einfach. Darum geht es hier, wenn es dir wohl geht und du lange lebst auf Erden. Unsere Gesundheitsstruktur, unsere Persönlichkeitsstruktur, unser eigenes Leben, unser Selbstbewusstsein, unsere Wertstellung und in unserem Leben hängt mit diesem Gebot zusammen. Und darum gehen wir morgen Vormittag weiter, was letzten Endes sich dahinter verbirgt. So, habt ihr noch konkrete Rückfragen? Ich habe nur 1 Minute Zeit. Ansonsten könnt ihr mich auch in der Pause anquatschen. Dinge, die euch persönlich Not machen, die man hier nicht allgemein sagen kann, weil es zu persönlich ist, könnt ihr aber auch gerne loswerden, mit jemandem zu beten, zu einem Menschen eures Vertrauens und nicht Ballast weiter rumschleppen. Das ist meine Bitte an euch. Gut, möchte ich noch zum Abschluss mit uns beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du als der souveräne Herr selbst gesagt hast, dass du in unserer Mitte warst, im Reden und Hören. Und danke, dass deine Liebe so weit ging bis zum Opfer am Kreuz. Herr, und damit hast du unsere Schuld bezahlt. Etwas Wertvolles bist du für uns, Herr Jesus, dem wir ehren, besingen dürfen, dem wir folgen und gehorchen dürfen. Und du weißt genau, in welchem Problemfall der Einzelne von uns steckt, was an Wunden offen liegt, vielleicht in der Vergangenheit zurückliegt. Herr, schenke auch da Heilung und Genesung. Amen.